Na, sind Sie noch munter, meine Damen und Herren? Ich finde es super, dass wir jetzt zusammen eine Stunde verbringen. Und ich durfte ja heute Abend schon in der Homebase, also heute war ja die Parade, die Music Parade, oder ich weiß nicht, wie heißt sie ganz genau, Herr Diemann? Die Parade?
Nur die Frühlingsparade.
Die Frühlingsparade hören anlässlich dieses Feiertages, der heute stattfindet, hat man ja auf FM4 ihre Plattenwünsche erfüllt. Und da wurde ja schon angekündigt, dass heute wieder sicher sehr Informatives und Interessantes ab 0 Uhr über den Äther gehen wird. Ich möchte mich korrigieren, seit 19 Uhr ging Interessantes und Informatives über den Äther. Gerade haben Sie die Tribe Vibes gehört, die Stammesvibrationen, wie man so sagt. Und diese Musik haben wir sehr genossen, würde ich sagen. Gerald Wotterer begrüßt Sie auch im Namen von den Kollegen Hauptabteilungsleitern, Hauptprojektleitern Heipel und Knötzl. Wir haben Ihnen einiges vorbereitet, das Ihnen hoffentlich auch Spaß machen wird. Und wir werden heute mit Musik eröffnen und wir spielen sehr gerne Musik von der Projekt X CD, weil wir dann glauben, wenn Sie sie hören, kaufen Sie diese CD, woran wir sehr interessiert sind. Denn Sie wissen ja, Geld stinkt nicht, meine ich, und wir haben empfindliche Nasen. Nur kein Geld stinkt, das weiß ich aus eigener Erfahrung. Und deshalb kaufen Sie doch die Projekt X CD, damit wir reicher werden und noch bessere Sendungen machen können. Das heißt, es ist eine Umwegrentabilität, die wiederum Ihnen zugute kommt. Und hier will ich jetzt von den Jolly Friends, von der Projekt X featuring die Jolly Friends CD, den Titel SOS spielen. Und weil ich es gerne will, tue ich es auch. Und zwar jetzt. Ein Hilferuf der Jolly Friends von unserer CD Projekt X featuring die Jolly Friends SOS. Kaufen Sie diese CD bei Ihrem Fachgeschäft, denn sie ist gut. Und es würde uns auch Geld bringen. Bitte. Wir haben uns für Sie heute etwas vorbereitet, wo ich mir denke, es ist eine Sache, die natürlich durch alle Medien wandert. Eine Sache, um die man nicht herumkommt, um die auch wir nicht herumkommen. Und wir haben uns aber gedacht, hoppala, wir versuchen das einmal von einer anderen Seite zu beleuchten und wir versuchen ein bisschen hintergründiger zu berichten und werden das auch tun. Dazu haben wir uns einen Herrn eingeladen, der jetzt ganz stark mit dieser Sache beschäftigt ist. Er ist Fremdenverkehrswerbungschef und zwar einer Stadt, die schon jetzt in aller Munde ist. Kommenden Samstag findet der Eurovisions-Contest, englisch Eurovision-Contest, statt. Die besten Musiker aus ganz Europa treffen sich dort, um ihre Lieder vorzustellen. Die meisten Länder, Deutschland ist diesmal nicht dabei, weil es so schlecht war, das Lied aus Deutschland, aber alle anderen Länder sind dort, fast alle anderen, und spielen die besten Lieder vor, die das Land im letzten Jahr hervorgebracht hat. Der Austragungsort dieses Liederwettstreits ist Oslo und der Chef der dortigen Fremdenverkehrswerbung ist niemand geringerer als Direktor Olaf Oklund. Guten Abend, Direktor Oklund.
Guten Abend.
Direktor Oklund, ich nehme an, die Vorbereitungen für diese große Sache laufen ja schon sehr lange.
Ja, seit wir wissen, dass wir den Zuschlag haben, ist alles dran gesetzt, eine Supershow hinzubringen und jetzt ist eigentlich alles schon fertig und es geht jetzt nur noch um die Promotion und wir schaffen und wir schaffen und ich glaube, das ist uns gelungen, eine umfassende, eine kompakte, sehr gute Sache zu bringen, ein bisschen auch was von Oslo mit hineinzubringen in die Show. Natürlich erwarten wir uns von dem Fremdenverkehr einen großen Aufschwung in den Städtetourismus, in den Umgrenzeltourismus von der Stadt. Und ich bin eigentlich schon sehr gespannt.
Sie sind ja, glaube ich, hauptverantwortlich dafür gewesen, dass es Oslo gelungen ist, diesen großen Brocken an sich heranzuziehen, diese große, schöne Sache. Und wir haben neben Ihnen einen Herrn sitzen, der das, glaube ich, schon seit 5 Jahren versucht und der eigentlich schon, fast aufgegeben hat. Jetzt hat er gesagt, gut, jetzt ist es in Oslo, obwohl ja die Iren letztes Jahr gewonnen haben, jetzt versuche ich es noch einmal. Es ist der Indianerhäuptling Winnetou. Guten Abend, Herr Winnetou.
Grüß Gott, hau.
Herr Winnetou, Sie haben ja schon die letzten Jahre versucht, bei Ihnen im Apachenland, in Ihrer Hauptstadt, den Song Contest auszutragen. Woran ist das jetzt nur ganz grob gesagt gescheitert?
Naja, also ich habe es schon versucht eigentlich zum ersten Mal 1967, vor 30 Jahren, und es hat damals daran gescheitert, dass damals das Apachenland nicht anerkannt worden ist. Und es ist dann erst passiert durch die Verfilmung unserer Geschichte, muss ich sagen, ehrlicherweise durch die deutsche Filmfirma, mit Uschi Glas und Heinz Erhardt, denen ich hiermit großen Dank aussprechen möchte, dass die mal die Geschichte der Apachen der Öffentlichkeit nahegetragen haben.
Nämlich genau so, wie sie passiert ist, glaube ich.
Ja, muss ich sagen, es war ziemlich authentisch. Und ja, und heuer, ich denke mir immer wieder, ja, wenn der Song Contest immer wieder ausgetragen wird in Städten, die nicht gewonnen haben, wie zum Beispiel heuer in Oslo, obwohl Oslo gar nicht gewonnen hat, dann sehe ich überhaupt nicht ein, warum wir nicht in unserem Dorf Akkavuotsamo nicht auch einmal den Song Contest austragen können.
Jetzt würde ich vielleicht den Direktor Oklund, Chef der Fremdenverkehrswerbung Oslo, fragen, wie hat sich das eigentlich abgespielt? Wie sind Sie auf die Idee gekommen, diesen Fisch zu angeln? Wie geht sowas voran? An wen wendet man sich und wie plant man das dann?
Ja, es war eine prinzipielle Idee. Mir war es eigentlich sekundär, welche Art von Großveranstaltung es werden sollte. Für mich war klar, es muss was Großes sein, eine Olympiade, eine Weltmeisterschaft oder eben der Eurovision Song Contest. Und ich bin zum Bürgermeister, zum Bürgermeister. Und habe gesagt, das ist mein Konzept. Wir möchten doch so etwas umsetzen und ob er einverstanden ist, in den nächsten Jahren so ein Konzept umzusetzen. Und wir haben uns dann entschieden für den Eurovision Song Contest, weil Sport in Skandinavien zwar sehr, sehr groß geschrieben ist, aber in der Umgebung viel Platz gegriffen hat. Und wir wollten jetzt auch ein bisschen in Richtung Signal, ein Signal setzen in die Richtung Kultur. Und deshalb haben wir gesagt, ja, das wollten wir gerne machen. Wir sind eine Stadt, wo Musik hochgeschätzt wird. Und dann ging es eigentlich nur noch darum, sich zu bewerben.
Und das ist auch der Punkt, der mich besonders interessiert, da ja der Häuptling Winnetou dieses Problem hat, eben da nicht durchzukommen damit. Und weil er auch gerne einen Eurovisions-Song-Contest-Zuschlag hätte. Wie ist das passiert? Was können Sie ihm für Tipps geben?
Ja, es ist gar nicht einfach. Es braucht viel Einfluss. Sicher, also ich möchte es nicht verhehlen, hat hier das schwedische Königshaus auch groß mitgeholfen und möchte hier auch Danke sagen an König Karl Gustav, Königin Silvia, die ihren ganzen Einfluss auch geltend gemacht haben, um diese Veranstaltung hierher zu uns bekommen. Es muss die Infrastruktur passen. Man braucht die entsprechende Saal, die Konzert, wo dann das die Konzert ist. Und ja, das muss man dem Europäischen Komitee für das Song Contest vortragen und vorlegen, was man alles damit verbindet, welche Ideen. Und dann ist das wie eine Ausschreibung, eine öffentliche. Und der Beste bekommt den Zuschlag.
Na, welche Vorteile, lieber Häuptling Winnetou, hätte Ihr Land für eine Austragung des Eurovision Song Contests?
Ja, wir haben einen super Matterpfahl, der schon seit 15 Jahren freisteht. Wir haben 17 Tipis, die mit in der Prärie rumstehen. Wir haben genügend Büffel. Wir haben auch Radieschen. Wir haben Manitou auf unserer Seite, weil wir Indianer sind. Und wir sind einfach gut drauf immer. Und bei uns ist gute Laune.
Na, wer könnte denn bei Ihnen sowas moderieren überhaupt?
In Chuchu?
Inchochuna, ihr Vater, ist das ihr Vater, der Inchochuna?
Weiß ich nicht mehr. Meine Schwester und mein Pferd. Ich wechsle die dauernd.
Na, ihr Pferd ist die Ilchi, das weiß ich. Und ihre Schwester ist die Unchochi.
Habe ich gemeint.
Und Gegi Petra war ihr Lehrer, glaube ich. Und ihr Vater heißt Inchochuna.
Aber Gegi Petra war ein Klassenkollege von mir. Er hat immer so viel gebatzt beim Malen.
Ja, ich glaube, es liegt daran, Klecki Petra war ein sehr beliebter Name damals, so wie es bei uns mehrere Olaf gab, als ich Olaf hieß. Wir waren drei Olaf in der Volksschule, gab es bei den Apachen in diesen 60er Jahren viele Klecki Petra.
Aber hat es da nicht viele lustige Verwechslungen gegeben, wenn sie alle drei Olaf heißen, hä?
Ja, die Lehrerin sagte, Olaf kommt in die Tafel und ich ging einfach hinaus und dabei hat sie den anderen Olaf gemeint. Ich hätte gar nicht zu der Prüfung kommen müssen und dann wollte ich wieder hineingehen und dann sagte sie zu mir, auch weißt du, wenn du jetzt schon hier heraußen bist, dann kannst du gleich hier bleiben und ich prüfe dich.
Wie ist die Prüfung ausgegangen?
Es war nur ein Dreier und da habe ich mich aber schon geärgert.
Waren Sie gut in der Schule? Ich nehme mal an, weil sonst wären Sie ja nicht der Chef der Fremdenverkehrswerbung Oslo geworden.
Ja, ich war schon ganz gut in der Schule, aber ich habe mir dafür nicht viel machen müssen.
Wie schaut denn jetzt die Stadt aus, Oslo? Also ich freue mich ja schon, es gibt ja immer auch so ein Porträt am Anfang der Übertragung. Ganz nebenbei möchte ich auch dazu sagen, dass unsere wirklich sehr geschätzten Kollegen Christoph Grissemann und Dirk Stermann ja über FM4 zu empfangen sind und das Fernsehbild kommentieren werden. Und ich habe das letztes Jahr schon gesehen und die haben das ganz großartig gemacht. Zwar wirklich sehr kompetente Kerle und auch sehr nette Kollegen. Empfehlenswert kommenden Samstag Kommentar von FM4, Christoph Grissemann und Dirk Stermann. Aber was hat Oslo jetzt zu bieten? Ha.
Ja, Oslo erstrahlt eigentlich in einem neuen Licht. Wir haben die ganze Stadt in ein neues Lichtkonzept gesteckt. Es ist alles frisch verputzt. Wir haben die ganzen Häuser, also in den Hauptstraßen sind neu bestrichen. Es gibt vieles Neues, Attraktionen. Wir haben eine Ringelspielbahn. Wir haben eine Art Kleinbahn gebaut. Es ist alles in öffentlich, von dem Bus bis zu die Bahn. Alles öffentlich und für die Tage des Songkönntest alles gratis.
Das heißt, die öffentlichen Verkehrsmittel sind gratis zu benutzen.
Genau.
Und das Netz ist gut ausgebaut. Wie schaut es denn da im Apachenland aus, Winnetou, Herr Winnetou?
Ja, wir haben ausgetrampelte Pfade zuhauf. Wir wissen ganz genau, wo wir die Weißen überfallen müssen. Und wir haben auch genug Steuerberater. Also wir kennen uns genug aus dort. Und wir haben auch Straßenpläne. Also wenn Touristen kommen, wissen wir ganz genau, wo die U-Bahn fahren im Tipi-Dorf.
Haben Sie eine U-Bahn auch?
Nein, noch nicht, aber die wollen wir bald bauen.
Für den Song Contest?
Naja, nicht nur wegen dem Song Contest, sondern auch, wenn zum Beispiel jetzt irgendwie das Entscheidungsrecht kommt zwischen Sioux-Indianern und Schwarzfuß-Indianern und Stinkfuß-Indianern, dann wollen wir auch gerüstet sein für den Fall der Fälle. Weil es ja nicht so leicht ist. Ich habe zum Beispiel auch das Kriegsbeil wieder ausgegraben, deswegen extra.
Und Sie haben sich gedacht, wenn Sie schon angefangen haben zu graben, machen Sie gleich eine U-Bahn daraus? Und wenn dann das Schiff kommen und sie würden unterlegen, dann würden sie in die U-Bahn einsteigen und wegfahren, oder wie?
How?
Ich habe gedacht, die Apachen sind ein tapferes Volk.
Ich glaube auch, dass die Apachen ein wirklich tapferes Volk sind. Das hat der Herr Winnetou auch schon bewiesen hier in der Vorbereitung vor der Sendung. Und wir waren beim Automaten und wollten uns eine Limonade kaufen und der Automat hat uns die Limonade nicht gegeben, worauf Winnetou ganz unerschrocken zum Automaten gesagt hat, du bist ein blöder Hund. Was ja, glaube ich, auf Apachinisch sehr, sehr schlimm ist, wenn man sowas sagt.
Ja, ist eigentlich ziemlich dünn. Er sagt normalerweise nur zu einem Hund, der sehr dumm ist eigentlich.
Und Sie haben das auf den Automaten umgemünzt. Warum?
Ja, ich habe mir gedacht, der Automat hat einfach keine Ehre und ist ein unguter Kerl einfach und normalerweise würde ich dem voll in die Eier treten, aber weil der Automat ist im Funkhaus, habe ich mich ein bisschen zurückgehalten.
Weil Sie geglaubt haben, er ist vielleicht auch ein berühmter Moderator oder so?
Nein, ich habe schon erkannt als Automat, aber einfach so.
Wobei sich ja auch viele meiner Kollegen, das wissen Sie nicht, gerne verkleiden als Automaten. Ich habe einmal Dominik Heinzl auch erwischt, aber naja, das passiert halt. Und zurück nach Oslo, würde ich mal sagen. Wer wird denn moderieren, den Song Contest?
Es wird Wenche Myhre moderieren, die ja, glaube ich, auch in Europa auf dem Festland ein großer Star ist. Bei uns ist sie eine Volkskönigin. Wie sozusagen die Silvia für den wirklichen Adel ist, sie die Königin des einfachen Volkes, um es so zu sagen. Sie spricht mehrere Sprachen perfekt, sie hat eine Routine und sie ist nebenbei eine super gut aussehende Frau.
Das stimmt und deshalb wollen wir auch gleich ein Lied von ihr einspielen, Wenche Myhre. Die Moderatorin des Song Contests 1996, Wenche Myhre. Bei uns nach wie vor Direktor Ockel und Häuptling Winnetou, der sehr traurig ist, weil er hätte gern in seinem Apachenland den Song Contest ausgetragen. Winnetou, was haben Sie eigentlich für Musik in Ihrem Land?
Na, wir hören gerne Bruce Springsteen, Born in the USA, weil das mir auch zu uns passt, weil alle Indianer in den USA auf die Welt kommen. Und dann hören wir auch gerne Simply Red, weil es auch zu uns passt von der Hautfarbe her. Und dann haben wir auch noch ganz gerne DJ Bobo und Scooter, weil es ist einfach taugt vom Rhythmus her.
Aha, und wie schaut es aus mit der Volksmusik im Land von Direktor Ockland?
Ja, mit der Volksmusik ist sicher zurzeit nicht super moderne in, aber ist von der Tradition her eigentlich okay vorhanden. Es gibt verschiedene Stämme in Schweden, die unterschiedliche Art von Volksmusik produzieren. Gibt zurzeit keine tollen Neuigkeiten, aber es ist okay.
Das heißt, die Musikfarbe in Oslo ist okay. Was wünschen Sie sich für den Song Contest?
Ja, natürlich wünsche ich mir, dass das Ganze zu einem großen europäischen Fest wird, mit viel guten Liedern. Und durch als Schwede wünsche ich mir auch, dass unsere Gruppe Kicker Kaleinchen gut absneidet. Ich hoffe doch unter die ersten Fünfe.
Häuptling Winnetou, noch ein Appell vielleicht an die Menschen, die entscheiden werden, wo es im nächsten Jahr abgehen wird, Song Contest mäßig.
Ja, ich würde sagen, quäle nie ein Tier zum Scherz, denn es füllt wie du den Schmerz.
Und ja. Ich glaube, das stimmt auch, oder?
Glaube ich auch. Ich glaube, es ist auch viel vorhanden. Nun müsste man das Ganze in ein Konzept bringen und das ist das Wichtige, dass man dann wirklich auch, das will ich Ihnen wirklich empfehlen, dass man das dann auch präsentiert in einem guten Konzept, das ist viel wichtig. Und was mir scheint, das Herz und das Engagement ist alles da genug, vielleicht noch ein bisschen mehr Infrastruktur, weil also vielleicht in einem Land, wo es nur einen Hausschuh gibt, das ist vielleicht ein bisschen wenig.
Wahrscheinlich ist es wenig und es ist auch zu wenig einfach mit geschlossenen Augen und ohne Gedanken in den Sommer hineingehen. Aber keine Angst, wir sind für Sie da.
Projekt.
Okay, people, are you ready for the now?
Projekt X.
Zeit.
Freizeit.
Tipps.
Projekt X. Freizeit-Tipps.
Was macht er denn?
Na ja, was wird denn los sein in der nächsten Zeit?
Alles so fad.
Freizeit-Tipps.
Heute im Projekt X Freizeit-Tipps haben wir uns überlegt, ja, der Sommer kommt. Aber was machen wir im Sommer? Wie werden wir uns den Sommer gestalten? Und aus diesem Grund wollen wir Ihnen eine Sportart vorstellen, die sich vielleicht bei uns noch nicht so etabliert hat, aber wo ich glaube, dass das eine ganz große Chance ist, weil sie, ich habe mich da erkundigt, die Jugend sagt, weil sie hip ist, weil sie cool ist. Und zwar geht's ums Schwimmen. Und wir haben hier bei uns Manfred Zögernitz, der schon einmal geschwommen ist. Guten Abend, Herr Zögernitz.
Grüß Gott.
Und Sonja Hausladen, die kennen Sie ja sicher. Hallo Sonja.
Hallo Gerald.
Sonja, deine größten Preise, die du gewonnen hast im Schwimmen?
Im Schwimmen war sicher das 100 und 200 Meter Kraul, also die österreichischen Meisterschaften, aber dann sicher auch das A-Finale bei der Europameisterschaft in Split.
Jetzt würde mich interessieren, was sind die Vorteile vom Schwimmen, gerade im Sommer, wenn man im Freien schwimmt und ins Freibad geht?
Naja, es verschafft einfach angenehme Kühle, wenn man wirklich an einem sehr, sehr heißen Tag, wo es wirklich die Hitze runterdrückt, wenn man sich einfach abduscht und dann ins Schwimmbecken reingeht.
Das ist ja ganz besonders wichtig. Der Herr Zögernitz hat ja da ein Erlebnis gehabt. Sie waren einmal im Freibad und haben sich nicht geduscht. Sie waren aber sehr schmutzig und um sie herum ist dann so eine Dreckslache gewesen. Und das war dann ihnen sehr, sehr unangenehm. Aber sie haben ja nicht gewusst, dass man sich vorher auch duschen sollte. Was war das für eine Erfahrung?
Das war irgendwie ein blöder Zufall. Es klingt jetzt nachher nicht schlimmer, als es ist, aber... Es war einfach irre heiß und ich habe mir gedacht, ja, was soll ich machen, Eis essen, und habe dann zwei, drei Eis gegessen, die sind alle im Magen verschwunden und es ist immer wieder wärmer geworden auf dem Bauch und dann hat mein Bekannter erzählt, ja, ich könnte mal ins Wasser gehen und dann bin ich halt zum Becken vorgegangen und bin reingestiegen und kaum war ich drin, hat der Bademeister gerufen, ja, ich soll sofort wieder raus, weil ich eine Dreckslacke mache. Und er wollte mich anzeigen, weil ich das angeblich das Becken verschmutzt hätte. Ja. Und da habe ich dann irgendwie sofort gemerkt, das kann nicht legal sein, weil das ist nirgendwo ein sichtbares Schild gewesen, dass ich mich vorher duschen muss. Und ich habe ganz genau gewusst, die Dreckslacke, die ich mache, die kann nicht nur von mir alleine sein, weil, ja, okay, also ich mache normalerweise schon eine Dreckslacke, wenn ich ins Wasser gehe, aber dass das dann irgendwie vorgeworfen wird und zur Anzeige führt, war irgendwie vollkommen illegal.
Naja, wir haben den Bademeister auch dazu befragt und er hat gesagt, es sind Speisereste um sie herum geschwommen, unter anderem und Grind, der von ihrer Haut sozusagen abgefallen ist. Was kann man da dagegen tun, Sonja Hausladen?
Ja, sicher sollte man mal zu Hause nicht vergessen, die normale Hygiene durchzuführen. Wenn man sich hin und wieder wascht, kann das eigentlich dann nicht diesen Effekt haben, wenn man baden geht. Also das ist die Erfahrung, die ich gemacht habe. Vorher abduschen im Bad ist natürlich auch wichtig, aber eigentlich eher aus einem gesundheitlichen Grund, damit man sich an die Temperatur des Wassers gewöhnt und keine Kreislaufschwierigkeiten
bekommt. Das weiß der Leier nicht. Ich meine, ich zum Beispiel, ich bin Stämmer und weiß nicht, kenne mich nicht aus in den fachspezifischen Ordnungen des Schwimmwesens. Wenn ich jetzt als Amateur ins Schwimmbecken gehe und da irgendwie reinschupfe und Drecklacken hinter mir lasse, woher, es sagt mir kein Mensch, dass das verboten ist, meine Kinder genauso, meine Frau Detto, wir gehen hinein und machen ein Dreckslager seit jeher. Und dann kriegen wir eine Anzeige und wissen nicht woher und wieso.
Naja, aber jetzt, wieso gehen jetzt noch die Kinder hinein? Jetzt wissen sie ja schon, dass man sich vorher waschen muss
zum Beispiel. Weil meine Kinder sehr blöd sind.
Das ist natürlich ein Argument, wogegen man so schnell nichts sagen kann. Kinder sind
Torheit
natürlich...
schützt vor Strafe nicht.
Ja, das ist wahr und man kann ja auch die Kinder informieren und es geht ja hier im Moment doch auch um Sie, Herr Zögernitz, der Sie das vielleicht nicht gewusst haben, aber jetzt frage ich mich, sind Sie aus der Erfahrung klug geworden?
Ja, eigentlich schon. Ich habe jetzt was gelernt draus.
Und zwar was?
Dass man sich duschen muss, bevor man ins Schwimmbecken geht.
Mhm. Nur mit Wasser, wenn man besonders dreckig ist, oder kann man da Hilfsmittel verwenden?
Ist das eine Fangfrage, glaube ich, oder?
Nein, da könnte man Hilfsmittel verwenden, um sauberer zu werden. Herr Zögernitz, jetzt denken Sie einmal nach.
Bürste.
Man könnte eine Bürste verwenden, um den Dreck besser runterzuschrubben, und was noch? Na, Frau Hausladen, helfen Sie mir.
Waschlappen mal zum Beispiel. Oder?
Waschlappen?
Oder Schwimmflossen.
Sonja?
Seife oder Duschgel.
Richtig.
Das darf man bitte vorher nicht mitnehmen ins Schwimmbecken.
Nein, aber vorher beim Duschen. Also noch einmal, bevor Sie ins Schwimmbecken gehen, und ich glaube, das sollte jetzt wirklich jeder wissen, duscht man sich ab mit einem Duschgel oder einer Seife, hilft mit einer Bürste nach und alles ist in Ordnung, oder?
Ja, ich muss zugeben, wie ich das erste Mal schwimmen war, war es bei mir auch, also im Nachhinein betrachtet, unangenehm. Damals habe ich es lustig gefunden. Ich bin also in das Schwimmbecken hinein und um mich herum war dann so ein lila, farbener Bereich.
Aha, woher kam der?
Der kam daher, dass ich ins Wasser uriniert habe. und das Wasser war mit einem Mittel versetzt, sodass der Urin angezeigt wird im Schwimmbecken.
Aha, ein Urinindikator, der oft in Freibädern verwendet wird, ja.
Und das habe ich damals aber leider nicht gewusst und auch nicht, dass man nicht hineinuriniert. Und naja, dann hat mich eben der Bademeister rausgefischt aus dem Wasser und zurechtgewiesen. Ja, und als Strafe habe ich sozusagen den Teil, der dann lila war, wegtrinken müssen.
Aha, man muss aber dazu sagen, das ist überhaupt nicht gefährlich, denn durch die chemische Reaktion mit diesem Urinindikator, also wenn sich Urin und dieser Indikator, dieses Pulver vermischen, wird da Erdbeereis daraus und das ist im Sommer eh wohlschmeckend, also da braucht man gar keine Angst haben. Herr Zögernitz, was haben Sie jetzt vor im Sommer? Werden Sie auch ins Freibad wieder gehen mit der Familie? Hä?
Naja, vorgenommen werde ich es mal schauen, aber ja, ich habe mir gedacht, dass ich halt vorher recht viel Erdbeereis esse, damit ich danach nicht zu viel trinken muss.
Verstehe, ist glaube ich ein tolles Vorhaben und die Sonja Hausladen?
Ja, sicher. Seit ich es nicht mehr so sportlich mache, gehe ich einfach wirklich nur hin, um mich ein bisschen zu relaxen und mich abzukühlen. Werde ich sicher machen.
Also ich glaube auch, dass die Projekt X-Hörerinnen und Hörer sich da auch ein Beispiel nehmen könnten. Man kann sich im Freibad treffen. Übrigens, das Freibad für alle Singles ist natürlich auch ein Ort, wo man sich kennenlernen kann, wo man ein bisschen plaudern kann, wo eine sehr ausgelassene und entspannte Stimmung herrscht. Was die Frau Hausladen gesagt hat, relaxen im Bad ist natürlich, heißt sich entspannen, wieder sich aufzulockern ein bisschen. Und ich glaube, das ist auch ganz gut. Und das ist das, wir haben ja viel über den Song Contest gesprochen schon heute. Irgendwelche Tipps, Herr Zögernitz? Wer wird gewinnen?
Nee, ich würde sagen, der Beste gewinnt. Einfach und dabei sein ist alles.
Das glaube ich auch. Und die Frau Hausladen?
Naja, ich würde empfehlen, schön singen.
Das glaube ich auch. Also ich bin ganz Ihrer Meinung in beiden Punkten. Und ich habe hier einen Herrn, der, glaube ich, mittlerweile vor 30 Jahren auch durch den Song Contest berühmt geworden ist. Er war damals knapp Dritter und hat es aber dann im Endeffekt doch geschafft, ein großer Star zu werden. Er hat dann in Folge 7-mal gewonnen und das ist unser Elvis Presley. Elvis Presley mit dem ersten Titel, wo er Dritter geworden ist beim Song Contest 1956. Ja, und er hat damals einen Fehler gemacht, der ihm sehr lange leid getan hat. Er hat vorher eine große Pizza gegessen, ein Schnitzel mit Mayonnaise-Salat und Braterdäpfeln und danach noch eine Nachspeise. Und bei uns ist heute Ernährungswissenschaftler Dr. Dr. Heinrich Iswohl. Guten Abend, Herr Dr. Dr.
Guten Abend.
Herr Dr. Dr., Sie sind heute bei uns, weil ich mir denke, ein voller Bauch studiert nicht gern. Ist da was dran oder ist da nichts dran? Oder ein voller Bauch tritt nicht gern zum Song Contest an im Falle von Elvis Presley?
Da ist schon was dran, aber man muss ein bisschen differenzieren in dem Bereich. Es kommt ganz auf die Tätigkeit an, die man eigentlich auszuüben gedenkt. Ob nun ein voller Bauch, verzeihen Sie, ein voller Bauch helfen kann, eher unterstützend wirkt oder eher hemmend wirkt.
Sie haben uns ein Beispiel mitgebracht. Es ist ein Schulbub, es ist der 6-jährige Hermann Klara, an dem Sie einige Versuche unternommen haben. Servus, Hermann.
Hallo, guten Abend.
Herr Dr. Doktor, was haben Sie mit dem Buben sozusagen ausprobiert?
Naja, wir haben ihn einfach vollgestopft, möchte ich fast sagen, mit verschiedenen Leckereien und normalem Essen und geschaut, wie eine gewisse Mathematikübung bewältigt und dann das Ganze im eher hungrigen Zustand durchführen lassen.
Hermann, was hast denn du dann alles gegessen damals, hä?
Ja, Schnitzel und Fruchtzwerge, Gummibären und Schlangen und Marshmallows und dann Batman-Zucker und Pocahontas-Schokolade und dann außerdem noch einen Kuh.
Aha, und was haben Sie da ausprobiert jetzt, Herr Dr. Doktor? Was ist das für ein Ernährungsplan gewesen?
Das war zunächst was eigentlich unstrukturierte Chaos-Theorie. Wir haben nur geschaut, wie wird der Unterschied sein zwischen Hungerzustand und völligem Sättigungszustand auf die Leistung.
Und worauf sind Sie gekommen?
Dass der Hungerzustand zur besseren Leistung führt.
Das heißt, wenn man nicht voll gefressen ist, wenn ich das so formulieren darf, ist es besser, als wenn man voll gefressen ist.
Es wurde dann dieser Versuch auch ein bisschen in Frage gestellt von einem an sich geschätzten Kollegen von mir, weil er meinte, beim zweiten Mal wurden natürlich, um diesen Test vergleichbar zu machen, klarerweise die gleichen Aufgaben gestellt. Und der hat dann gesagt, naja, der war ja vielleicht nur besser, weil er die Aufgaben schon kannte.
Was? Na, wer
das
mal,
ist nicht ganz aus der Welt zu räumen, dieses Argument, aber letztlich glaube ich, dass der Hauptfaktor schon der Hunger war.
Ja, Hermann, was hast du denn für Aufgaben lösen müssen?
Ja, das waren so total irgendwie vollkommen aus der Luft gegriffene Sachen, so absurde eher. Also so Zahnräder, in welche Richtung sich die drehen und ob Kuh es zum Beispiel Sagetier ist und so. Und dann so Farbentests, und dann so ihre private Fragen, wie ich mit den Eltern verstehe. So.
Aha. Und waren die schwer, die Aufgaben für dich?
Am Anfang schon, aber ich hab mir dann nicht gedacht, das ist eh nur ein Test und ich habe dann einfach irgendwas ausgefüllt.
Man muss dazu sagen, der Hermann ist schon ein bisschen müde, er ist erst 6 Jahre alt und du bist es nicht gewohnt, so lange aufzubleiben, gell?
Ja, das schon, aber ich denke mir, es war einfach irgendwie total unfair auch. Und ich habe auch dann bei der ÖKS angerufen.
Bei wem?
Bei der ÖKS.
Was ist das?
Österreichische kritische Schüler. Und die haben auch gehört, dass solche Tests überhaupt nicht legal sind. Ich habe dann beim Klassenvorstand auch gefragt, ob das überhaupt machen dürfen, sowas. Und der hat dann auch gesagt, dass man normalerweise Folgen direkt raushauen könnte, deswegen.
Und haben sie ihn rausgehaut? Also hast du ihn rausgehaut, Hermann?
Ja, ich habe es versucht. Und dann hat es geheißen, ja, ich kann von mir aus direkter Stellvertreter werden. Aber das war wieder mal typisch fürs System irgendwie und deswegen bin ich voll dagegen auch.
Ja, das ist...
Herr Doktor
ist... Nein, also das ist natürlich nicht so. Ich weiß jetzt nicht ganz, warum der Konrad diese Dinge sagt. Natürlich,
Der Hermann,
wir haben diese Tests abgesprochen, wir haben es mit der Familie geklärt, wir haben viele Freiwillige gehabt, er ist dann als einziger übrig geblieben. Also, da war ja keine Gesundheitsgefährdung dabei. Diese paar Tage ohne Essen sind wirklich nicht dramatisch. Und letztlich haben wir auch das Essen bezahlt, das er zu sich genommen hat, um den Sättigungsgrad zu erreichen. Ich weiß nicht einmal die kritischsten Schüler, wo wir hier nur den Bereich der Illegalität streifen könnten.
Das heißt, ein abgesicherter Test, eine...
Selbstverständlich.
Eine sichere Versuchsreihe. Hat es dann Nachfolgetests gegeben?
Es hat dann, wie gesagt, zunächst haben wir ja einfach nur getestet, satt, Hungerzustand. Und dann sind wir übergegangen, genau Lebensmittel zu testen. Wie schaut denn die Leistung aus bei einem bestimmten Lebensmittel? Und wir haben dann zunächst mal Bereiche abgegrenzt, also Obst. Mit Obst erreichte man bessere Resultate als mit Fleisch oder etwas Süßigkeiten. Und beim Obst wieder waren die Bananen nicht zu schlagen. Also Sättigungszustand prinzipiell schlechter als Hunger, aber wenn schon voll essen, dann mit Bananen.
Was hast denn du jetzt gegessen, Hermann?
Ein Hamburger.
Aha, und Hamburger ist wahrscheinlich gar nicht so gut zum Lernen und zum Tests machen nachher. Wenn wir jetzt zum Beispiel was ausprobieren. Hermann, die Wurzel aus 3269.
17,3.
Ja,
Periode.
Das hat er eigentlich ganz gut hinbekommen.
Ja, ich finde, damit kann man auch widerlegen, das ganze System, und dass irgendwie zum Beispiel, ich sehe nicht, ob das der, warum ich blöder sein sollte als andere, und nur weil ich Klassensprecher bin.
Das glaube ich auch nicht. Wie hat er denn so IQ-mäßig abgeschnitten, Herr Doktor?
Ja, also ein Bursche von durchschnittlicher Intelligenz, das war uns auch ganz wichtig, weil wir wollten ja nicht von vornherein einen Superstar unter suchen, sondern es sollte einfach ein allgemeingültiger Test sein und deshalb auch von durchschnittlicher Intelligenz.
Sie haben ja auch den Lebenslauf geprüft vorher und was für Hobbys er hat, vielleicht fragt man gleich.
Was für Hobbys hast denn du?
Hermann?
Na, ich interessiere mich für zum Beispiel den Aufbruch der Oststaaten in die westliche Staatengemeinschaft und für Skateboarden, für Inlineskating und für zum Beispiel auch interessiere ich mich sehr für die, wenn man sagen soll, zum Beispiel Sexualleben und so.
Also. Ich glaube, das gehört nicht hierher.
Naja, nein, wir sind schon eine offene Sendung. Ein 6-jähriger Bub interessiert sich für Sexualleben, ist glaube ich ganz normal.
Ja, aber der glaubt doch, das kommt von 6 als Zahl.
Glaubst du das, Hermann?
Weil er so ein Mathematikus ist.
Nein, ich glaube eher, ich meine es eher so auf Geschlechtsverkehr.
Aha, und das interessiert dich? Hast du das schon ausprobiert? Hm?
Wieso interessiert dich ein Verkehr, der schlecht geht? Da ist doch viel lieber, da nehme ich doch lieber die Öffis.
Ja, eben gerade deswegen möchte ich sie untersuchen, weil ich so viel gehört habe drüber und weil es immer heißt, dass es schlecht geht und so. Und wollte ich mir das mal, muss das mal empirisch untersuchen, hoffentlich.
Schon, ich sag dir aus meiner großen Erfahrung, schlecht gefahren ist besser als gut gegangen und schlecht gegangen ist das ganz Verkehrte.
Wie ich sag drauf, ein leerer Sack steht nicht.
Ja, und wenn
kein
ich mich.
Wind, ja, bitte? Da steht auch nicht der Windsack.
Solange die Kinder spielen, sind es gesund.
Wer anderen eine Grube gräbt, fällt selbst hinein.
Morgenstund hat Gold im Mund.
Ich glaube auch, wer im Glashaus sitzt, sollte gar nicht mit Steinen werfen, oder?
Das ist richtig. Und wer morgen die Tür durchschreitet, ist am nächsten Tag im Haus.
2 und 2 ist 4, außer plus 1, dann ist 5.
Wenn man trinkt, muss man auch aufs Klo.
Die Liebe ist blind.
Manchmal gehe ich gerne in die Sonne, außer ich habe einen Sonnenbrand.
Ist das Wetter schön, freut man sich manchmal, wenn man gerne schönes Wetter hat.
Quod capitis tot sententiae.
Sicilia insula pulchra est.
Qui sedet in vitrina non jacet lapides.
Sagt die Frau Lehrer und trägt gerne eine grüne Weste.
So ist es. Und darum würde ich auch sagen, spielen wir jetzt noch ein bisschen Musik. Ich habe mir die Gruppe Faith No More ausgesucht, diese Rock-Rabauken, mit dem Titel A Small Victory, ein kleiner Sieg.